ARD Sounds.
Drei Angriffe auf unsere Stromversorgung in nur einer Woche. Noch ist unklar, wer dahinter steckt. Klar ist aber für die Bundesregierung, für die Drohnen am Leipziger Flughafen ist Russland verantwortlich.
Wir befinden uns nicht im Krieg, aber wir sind tägliches Ziel hybrider Kriegsführung.
Das sagt Bundesinnenminister Alexander Dobrindt. Und der russische Angriff auf kritische Infrastruktur in Deutschland ist eine Zäsur. Aber was folgt jetzt da draus und welche Rolle spielt das alles auf den letzten Metern im Wahlkampf in Sachsen-Anhalt? Darüber spreche ich mit den Korrespondentinnen des ARD-Hauptstadtstudios. Das sind heute Ilanit Spinner und Bianca Schwarz. Hallo ihr beiden.
Hallo Linda.
Hallo Linda.
Hier ist Berlin Code, euer Politik-Podcast aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Ich bin Linda Zervakis und man kann uns jetzt nicht nur hören, sondern auch sehen, zum Beispiel auf Phoenix oder auch ganz neu jetzt auf YouTube. Und wenn euch gefällt, was wir hier machen, dann hinterlasst gerne Sterne, Likes, das würde uns sehr freuen. Blicken wir auf die vergangenen Tage, Angriffe auf Umspannwerke, Strommasten in Brandenburg, Nordrhein-Westfalen. Haben wir jetzt zum Ende dieser Woche endlich kapiert, dass wir von außen bedroht und sogar angegriffen werden, Bianca?
Ich formuliere es mal wirklich ein bisschen vorsichtig. Ich glaube, wir sitzen in Deutschland echt immer noch so ein bisschen auf so einer rosa Wolke. Und ich verstehe auch jeden, der sagt, ich möchte nicht über diese rosa Wolke drüber gucken, weil das, was du dann siehst, das ist ja nicht schön. Und mir ist es noch mal krasser aufgefallen. Wir haben ja gerade den Bundesinnenminister Alexander Dobrindt gehört und mit dem war ich letzte Woche noch unterwegs zu einem Treffen in Flensburg. Da hat er sich mit Vertretern von allen Ostseestaaten getroffen. Und die haben gesprochen eben über hybride Angriffe, über die Sicherung der kritischen Infrastruktur und auch über die russische Schattenflotte. Und wenn du dich dann mit den Vertretern aus den anderen Ländern unterhältst, gerade die, die an Russland grenzen, also Finnland zum Beispiel, dann merkst du, das ist bei denen echt eine ganz andere Geschichte. Mhm. Also gerade so das Baltikum, ne? Estland, Lettland, Litauen, da wird die Bevölkerung regelmäßig so mit Handy-Warn-App, das kennen wir ja nur von diesem Warntag eigentlich, ne? Wenn so einmal im Jahr getestet wird, ob es funktioniert, da werden die Leute echt regelmäßig gewarnt, weil eine Drohne in den Luftraum einfliegt und dann die Bevölkerung eben auch...
Das gehört ja schon zum Alltag. Ne?
Das gehört da zum Alltag. Ja, und wenn du das dann noch mal intensiver mitkriegst und du denkst hier dran und wir reden jetzt erst drüber, wegen diesem Vorfall mit dem militärischen Sprengstoff in Leipzig-Halle, das war ja nicht der erste. Ne? Das ist ja schon, ich glaube, ein ganz anderes Ding, oder?
Genau, also ich, um nochmal deine Frage zu beantworten, ich glaube auch, die Sensibilisierung, die hat inzwischen zugenommen. Mhm. Aber ich glaube, ich würde auch ganz klar unterscheiden zwischen der Regierung, der Politik, den Sicherheitsbehörden und der Zivilbevölkerung. Also die Politik, die ist sicherlich vollends alarmiert. Da merken wir auch gerade, da wird nachgerüstet. Zu spät in meinen Augen, aber es passiert jetzt was. Wir haben immer noch veraltete Gesetze aus der analogen Zeit. Und wenn wir heute, gerade wenn es um Befugnisse geht, wer darf wann, wo überhaupt eine Drohne abschießen oder nicht, da haben wir veraltete Gesetze. Da passiert jetzt viel, da wird nachgerüstet. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber ich glaube, genau das, was du gesagt hast, Bianca, ich glaube, bei der Zivilbevölkerung ist das immer noch nicht genau.
Wir wollen es nicht wahrhaben.
Und man will es vielleicht nicht wahrhaben. Und ich finde, Panikmache ist da auch das völlig falsche Wort. Aber für viele, glaube ich, ist ein hybrider Angriff immer noch die größte Sorge. Oh Gott, taut dann mein Kühlschrank ab, wenn wir vielleicht kurzen Stromausfall haben. Aber die eigentliche Bandbreite, also nicht nur die kritische Infrastruktur, sondern Medien, Kampagnen, Verkehr, Krankenhäuser, also das beinhaltet so viel. Und ich glaube tatsächlich, da sind wir noch nicht so aufgestellt, dass ich A, weiß, wie ich reagieren muss und was das überhaupt heißt. Also da ist in meinen Augen noch nicht genug passiert.
Was ja auffällig ist in dieser Woche, sind ja Bundesinnenminister Dobrindt und auch der Außenminister Wadephul vor die Presse getreten und haben gesagt, so für den Anschlagsversuch da in Leipzig machen wir Russland verantwortlich. Aber konkrete Beweise haben sie nicht geliefert. Hören wir noch mal rein, was da gesagt wurde.
Es wurden Tatmittel wie die Drohnenkonfiguration, diverse Bauteile, Sprengstoff und Zündtechnik verwendet, die aus anderen hybriden Operationen Russlands und dessen Krieg gegen die Ukraine uns bekannt ist.
Also Ilanit, er zählt auf, was da gefunden ist, aber er nennt keine Beweise. Warum nicht?
Naja, eins dürfen wir nicht vergessen. Also mit dieser Pressekonferenz sind ja die Ermittlungen nicht abgeschlossen. Also das sind laufende Ermittlungen, die gehen weiter. Und deswegen ist es natürlich klar in Geheimdienstkreisen, dass man nicht einfach auf offener Bühne offenbart, wie man auch zum Beispiel an diese Informationen gekommen sind. Also da kompromittiert man ja und gefährdet seine eigenen Ermittlungen. Und ich habe die Kritik die Woche auch wahrgenommen und ich habe mich tatsächlich gefragt, was hofft man sich da, dass der Innenminister mit einem kleinen Köfferchen auf die Pressekonferenz kommt und dann auspackt? Also hier, das sind Videoaufnahmen, das sind Fotos, das sind Geheimdienstberichte. Also kein Land würde das offen so präsentieren. Also man darf nicht vergessen, das ist jetzt nicht die Bundespolizei, die einen großen Drogenfund beispielsweise am Flughafen gelungen ist und die dann präsentieren kann, so und so viel Kilo Kokain haben wir gefunden. Mhm. Also das kann man dann natürlich stolz medienwirksam präsentieren, aber da würde man ja die eigenen Ermittlungen gefährden, vor allem gerade, wenn man auch auf so gezielte Fragen eingeht, wie ist man überhaupt an diese Informationen gekommen? Das sind streng geheimdienstliche Informationen, die kein Land preisgeben würde. Mhm.
Die Bundesregierung belässt es ja auch nicht nur bei den Vorwürfen, sondern reagiert auch. Also sie sagt zum Beispiel, das Generalkonsulat in Bonn und das russische Haus in Berlin sollen schließen. Der russische Botschafter wurde einbestellt. Und sie sagt auch, gegen die sogenannte russische Schattenflotte will sie vorgehen. Da kommen wir gleich nochmal drauf, was das eigentlich genau ist. Und sie sagt auch, die Bundesregierung, diese Reaktion sei entschlossen und besonnen. Findet ihr das auch? Weil ich habe mich ehrlich gesagt gefragt, bringt das überhaupt was?
Also ich glaube, wenn wir jetzt über die einzelnen Maßnahmen sprechen und jetzt die Frage stellen, tut das Russland weh, dann würde ich wahrscheinlich sagen, nein, da kann man ja gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Aber ich habe tatsächlich die ganze Woche schon, also nicht immer der Pressekonferenz, sondern insgesamt einen sehr entschlossenen Außenminister wahrgenommen und gesehen. Und vor allem war die Bundesregierung sehr konkret. Etwas, was ja in der Vergangenheit oft kritisiert wurde. Man ist sehr vage, man spricht nicht wirklich zur Sache. Und da habe ich eine sehr konkrete, sehr entschlossene Bundesregierung wahrgenommen. Und wir erinnern uns bei vergleichbaren Fällen in der Vergangenheit, gerade wenn es um Cyberangriffe oder auch hybride Angriffe ging, war man sehr vorsichtig, A, hat man sich viel Zeit gelassen. Ich meine, der versuchte Angriff auf den Flughafen Leipzig-Halle ist, glaube ich, genau heute 4 Wochen her, 4. August. Also 4 Wochen, finde ich, ist jetzt keine allzu lange Zeit. Und man war ganz konkret in den Formulierungen und hat ganz klar gesagt, das war Russland. Das habe ich so früher von der Bundesregierung oft nicht erlebt. Und dann vielleicht da auch noch ganz kurz. Das eine ist, was auf der Pressekonferenz bekannt gegeben worden ist. Aber es sind 2 interessante Sachen noch passiert diese Woche. Darüber hat man gar nicht so viel gesprochen. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, also direkt nach dieser Pressekonferenz, gab es tatsächlich einen Raketentest. Das war schon von langer Hand geplant, der Marine. Da ging es um den Test einer ballistischen Rakete mit einer Reichweite von 500 Kilometern. Also das war das erste Mal, dass so eine ballistische Rakete getestet wurde. Und auch da kann ich mir vorstellen, vor 1-2 Jahren hätte Deutschland da gesagt, wir verschieben den Termin, weil man möchte nicht noch zusätzlich provozieren. Mhm. Aber nein, dieser Test fand statt und man hat auch aus Regierungskreisen gehört, dass noch in diesem Monat tausende Angriffsdrohnen von Deutschland in die Ukraine geschickt werden. Also da zeigt Deutschland tatsächlich ganz klar und ganz konsequent, wie sie jetzt vorgeht. Und das sind, finde ich, auch klare Aussagen in Richtung Russland. Und ein letzter Satz noch. Alleine, dass es Russland sehr wohl wehgetan hat, zeigt ja auch die ganz, ganz schnelle Reaktion von Putin. Er hat sich 2 Stunden nach der Pressekonferenz direkt zu Wort gemeldet. Und das ist auch unüblich, vor allem, weil er sich sonst immer nur mit Gesprächspartnern, wie er so sagt, auf Augenhöhe konfrontiert sieht. Und das sind sicherlich in seinen Augen nicht der Innen- und der Außenminister, sondern nur Kanzler Merz. Und trotzdem hat er umgehend reagiert.
Das hat ja wahrscheinlich auch ein bisschen was, ich habe es eben schon angedeutet, mit dieser Schattenflotte zu tun. Bianca, erklär uns mal, was das genau ist und warum ist die für Russland so wichtig?
Ja, die Schattenflotte bringt im Moment Russland, dem russischen Haushalt, fast das meiste Geld oder vielleicht sogar das meiste Geld, muss man echt so sagen. Aber der Mechanismus ist relativ komplex. Ich glaube, ich erkläre das mal kurz. Die EU hat ja russisches Öl sanktioniert. Da war aber niemals das Ziel, dass man jetzt das russische Öl komplett vom Weltmarkt verdrängt oder so. Weil dann hättest du ja das Risiko gehabt, dass durch diese Verknappung der Preis nach oben geht. Und dann hätte es natürlich sein können, dass Russland weniger Öl verkaufen muss, aber dafür wesentlich mehr Geld verdient. Und das wollte man natürlich vermeiden. Also was die gemacht haben, ist zu sagen, ihr könnt euer Öl weiterhin verkaufen an China, an Indien, name it. Aber wenn ihr dafür EU-Dienstleistungen in Anspruch nehmt, dann geht das nur noch mit einem Preisdeckel. Wir setzen da einen Preisdeckel drauf. EU-Dienstleistungen, das klingt so inkonkret. Oft sind es tatsächlich Versicherungen, das sind auch so technische Wartungen oder spezielle Finanzierungsmöglichkeiten. Und so hat das die ganze Zeit mit diesen Schiffen funktioniert. Jetzt sagt die EU, wenn ihr das in Anspruch nehmt, dann kriegt ihr einen Preisdeckel. Das heißt, das, was ihr pro Barrel verdienen könnt, geht massiv nach unten. So, das macht für Russland natürlich überhaupt gar keinen Sinn. Also haben die sich ein, wenn du so möchtest, ein alternatives Transportsystem zurechtgelegt. Und das ist eben diese Schattenflotte.
Alte Tanker sind das doch auch
zum Teil. Das sind größtenteils alte Tanker. Das ist jetzt auch keine Erfindung von Russland, ne? Also gerade so Länder aus dem globalen Süden haben auch immer mal wieder solche Schattenflotten genutzt. Aber das sind ältere Tanker und die transportieren jetzt eben dieses Öl unter dauernd wechselnden Flaggen. Die werden auch dauernd anders benannt. Die werden teilweise auf See umlackiert, kriegen einen anderen Namen. Also du kannst gar nicht so richtig nachvollziehen, wem gehören die denn eigentlich. Und jetzt geht es um diese Schiffe, ne? Weil die fahren jetzt nach wie vor durch die Ostsee und die sind die ganze Zeit auch gerade von Schweden. Schweden war da ganz weit vorn relativ stark kontrolliert worden und dann gehen die, du kannst ja nicht einfach nur, ne, wie gesagt, also russisches Öl zu verkaufen ist nicht verboten. Ne? Das heißt, du kannst nicht per se so
aber
ein Schiff schleppen.
Das heißt aber auch, dass Deutschland alleine gar nichts gegen diese Schiffe tun kann, sondern sie müsste sich doch eigentlich mit europäischen Partnern zusammenschließen, oder?
Genau, die müssen sich zusammenschließen und da ist jetzt gerade so der erste Schritt passiert, weil das Geld, das Russland damit verdient, das ist wirklich eine wichtige Einnahmequelle und es fließt natürlich auch zu großen Teilen in die Finanzierung des Ukraine-Kriegs. Schweden, andere Länder haben da lange sehr rigide kontrolliert, aber seit einer Weile werden diese russischen Schattenflotteschiffe begleitet von Kriegsschiffen. So, und jetzt stell dir das mal vor, auf der Ostsee, du hast so einen Tanker, daneben fährt ein russisches Kriegsschiff, da gehst du nicht mehr einfach so an Bord und guckst, ob die Umweltauflagen alle erfüllt wurden bei so einem alten Kutter und ob du den ja deswegen jetzt irgendwie festsetzen kannst oder nicht. Ne? Das heißt, da ist man jetzt an der Stelle angekommen, wo man sagt, da müssen wir uns auch gemeinsam was anderes überlegen. Und was auch total wichtig ist bei der Schattenflotte, das mit dem Geld ist nur der eine Punkt. Ganz entscheidend ist auch, die stehen im Verdacht für Sabotage und Spionage. Und da gibt es auch ein paar sehr klare Beispiele. Ich glaube, mit das bekannteste ist, das war vor 2 Jahren an Weihnachten, da hat ein Schiff dieser Schattenflotte ist gezielt da drüber gefahren, wo ein Unterseestromkabel liegt, zwischen Finnland und Estland. Ganz, ganz wichtig für die Stromversorgung. So, und da haben die einfach einen Anker schleifen lassen über den Meeresgrund. Und das kann man sich, glaube ich, ganz gut vorstellen. Mhm. Ne? Wenn du oben ein Schiff hast, Anker schleift hinten rum, das Kabel ist lediert worden. Das hat Monate gedauert, das wieder richtig zu reparieren. Und das sind dann eben, was du auch gerade gesagt hast, Elane, das sind diese Angriffe auf die kritische Infrastruktur im ganz großen Maße in so einem Fall. Und das ist auch, das wird immer mehr und immer häufiger, gerade in der Ostsee. Und deswegen gab es da auch dieses Treffen von Dobrindt mit diesen Ostseestaaten, dass man da wirklich mal guckt, gemeinsam guckt.
Wie man das. Kommen wir noch mal insgesamt auf diesen Drohnenvorfall in Leipzig, weil die Opposition sagt, dass eigentlich finden wir es nicht so gut, dass die Regierung als Verdächtigen Russland so konkret genannt hat. Die AfD fragt deshalb, warum ist man sich hier so sicher, während man ja bei der Explosion an den Nord Stream Pipelines, das war 2022, bis heute keinen Staat verantwortlich dafür macht. Und die AfD meint jetzt, da wird mit zweierlei Maß gemessen. Hat sie da recht?
Ich finde, in gewisser Weise hat sie da einen Punkt. Ne? Also sie geht ja immer noch mal auf diese Nord Stream Pipeline zurück. Da sind die Ermittlungen viel, viel, viel weiter fortgeschritten. Da gibt es Tatverdächtige, die sind identifiziert, die sind zum Teil festgenommen. Und die Bundesregierung hat an der Stelle, obwohl das ja jetzt schon Jahre her ist, noch nicht so politisch reagiert, wie sie es jetzt eben nach diesen 4 Wochen gemacht hat, Russland gegenüber. Also als Oppositionspartei jetzt sich jetzt erstmal hinzustellen und zu sagen, hey, da wird mit zweierlei Maß gemessen und da eine kritische Frage an die Regierung zu stellen, finde ich bis dahin legitim. Mhm. Da kommt aber ein großes Aber, oder?
Ja, also ich sage auch, die Frage muss und darf erlaubt sein. Mhm. Würde ich als Opposition dann wahrscheinlich auch machen, weil es eine einfache gestellte Frage ist sozusagen. Aber ich glaube auch, also man darf immer nicht vergessen, die Ermittlungsstände sind auch unterschiedliche, auch jetzt in dem Fall. gerade bei Leipzig, da ging es ja nicht nur um geheimdienstliche Informationen, sondern wir haben konkrete Spuren, DNA-Spuren. Also die Täter waren da auch so ein bisschen fahrlässig. Das heißt, das ist diese Woche auch klar geworden, man hat schon zwei mögliche Täter zumindest im Visier. Die sind inzwischen in Russland, da kommt Deutschland natürlich so einfach nicht ran. Aber es gab konkrete DNA-Spuren. Also das ist eine andere Ausgangslage, ein anderer Erkenntnisstand als bei Nord Stream, wo vieles vage war. Aber auch da, ich glaube im Juli, hat die Bundesanwaltschaft einen Ukrainer jetzt den Prozess gemacht oder angeklagt. Das war jetzt, glaube ich, vor 2 Monaten. Also ich glaube, da muss man immer auch vergleichen, wie ist der Erkenntnisstand und auch die wichtige Frage, wer sind die Drahtzieher und was wusste auch der Staat darüber? Das sind auch Fragen, die man an der Stelle, glaube ich, dringend stellen muss.
Was man ja auch ganz offensichtlich sagen kann, dass diese ganze Sicherheitsdebatte natürlich jetzt mitten in den Wahlkampf gerät in Sachsen-Anhalt. Dort wird ja am Sonntag gewählt und die Spitzenleute von CDU und SPD, die haben sich ja jetzt in diesem ganzen Wahlkampfthema vor Ort eigentlich wenig blicken lassen. Warum nicht?
Sagen wir mal positiv, die sind vielleicht gerade gar nicht so hilfreich, oder?
Ja, also man muss es einfach klar benennen, die Bundesregierung ist unbeliebt. Und dann sind das vielleicht nicht die allerbesten Wahlkampfhelfer. Also ich würde sagen, es war vielleicht so ein Minimalwahlkampf, aber nicht das, was man aus der Vergangenheit kennt und was man sich so vorstellt mit diesen großen Hallen, die gefüllt werden. Und gerade, wenn ich jetzt zurückblicke, beispielsweise 2016, weiß ich noch, Wahlkampf damals Merkel unter Rainer Haseloff, hat bei der Auftakts- und Abschlussveranstaltung, da waren 1000 Leute. Und sie war da, das war 2016, also damals hat sie schon polarisiert. Das war kurz nach Beginn der sogenannten Flüchtlingskrise. Da wurde sie auch teilweise ausgebuht. Aber Haseloff hat sich da immer hinter die Bundeskanzlerin gestellt. Und die war, man kann es fast sagen, so eine Art Zugpferd. Mhm. Und das greift diesmal nicht. Und 2021, das war Armin Laschet damals als Kanzlerkandidat. Und das war noch in der Corona-Zeit. Und da erinnere ich mich noch, da waren natürlich solche öffentlichen Bühnen gar nicht erlaubt, ging gar nicht. Aber Rainer Haseloff hat damals gesagt, wären wir jetzt nicht in der Corona-Zeit, dann würden jetzt hier in Dessau am Rathausplatz 10.000 Leute stehen und Armin Laschet zujubeln. Also an diesen O-Ton kann ich mich noch dran erinnern. Und das ist natürlich schon interessant, dass das diesmal einfach nicht passiert ist.
Also dass die Parteien vor Ort sagen, bleibt mal lieber auch in Berlin, weil wir können hier wahrscheinlich unsere Themen auch gar nicht unterbringen, weil es geht immer nur um euch. Alle konzentrieren sich auf eure Themen und was da in Berlin los ist. Und hier vor Ort können wir gar nicht mit euch punkten.
Ja, also Sven Schulze, der momentane Ministerpräsident von der CDU von Sachsen-Anhalt, der hat das auch relativ klar auf den Punkt gebracht. Der hat gesagt, diese Berliner Themen, die überlagern seinen kompletten Landtagswahlkampf. Der hat gesagt, die Leute stehen in Sachsen-Anhalt an den Wahlkampfständen und beschweren sich über Merz, sagen, das ist so ein Ankündigungskanzler. Und er hat doch gesagt, es kommt ein politischer Wandel. Aber wir merken davon nichts. Das dauert zu lang, das ist zu lasch. Was soll das eigentlich alles? Naja, und wie willst du da jetzt dagegen argumentieren? Also das ist wirklich schwierig und war dann auch tatsächlich der Grund. Es gab ja Auftritte mit Merz, aber so in irgendwelchen Firmen mit der Chefriege und mit so ein paar Mitarbeitenden, aber jetzt nicht auf dem Marktplatz.
Ne? Man also hat diese Bilder ferngehalten von der Bevölkerung, das muss man ganz klar sagen. Also es waren ausgewählte, gezielte, kleine Veranstaltungen, aber nichts, wo er irgendwie den Kontakt gesucht hat zu den Menschen vor Ort. Und das war früher definitiv anders.
Aber das sah bei den kleineren Parteien anders aus. Ne? Die haben es wirklich ausgenutzt und es gibt ja auch Videos von Grünchef Banaschak, die viral gegangen sind, wo er sich auch den Rechtsextremen gestellt hat. Da hören wir mal kurz rein.
Wir werden euch ausbeuten bis zum Letzten. Das kannst du mir glauben. Dein Name, da steht in deinem Kopf drinnen.
Entschuldigung. Ich weiß nicht genau, warum sie so aggressiv sind, aber sie
Wenn
sind...
Wenn du dumm bist,
aber, du eine kriegen. Also ich sag mal so, sie sind... Ich sag das mal sehr deutlich, sie sind der lebende Beweis dafür, dass es sich lohnt, dass wir hier im Wahlkampf unterwegs sind. Weil ich möchte, dass Sachsen-Anhalt ein Land bleibt, wo man sich nicht anschreit, sondern respektvoll miteinander spricht.
Also Respekt, dass er sich da reinbegibt. Und insgesamt ist es ja schon eine sehr aufgeheizte Stimmung. Wie erlebst du das?
Ja, also man muss sagen, da sieht man auch, wie unterschiedlich der Wahlkampf geführt worden ist. Also Banaschak gilt ja auch nicht als einer der beliebtesten Politiker aktuell. Aber das war ein ganz persönlicher, menschennaher Wahlkampf. Also der hat, wenn man es jetzt salopp sagt, alles gegeben. Ich weiß nicht, wie viele Tage, Wochen er mit seinem Wohnmobil durch Sachsen-Anhalt gefahren ist. Und er hat genau diese Kontakte, die teilweise auch sehr unangenehm waren, gesucht. Und da gab es ganz viele Aktionen, mit Banaschak, Döner mit Banaschak. Es gab das Banaschak-Taxi. Also er hat die Leute wirklich umhergefahren, um mit ihnen zu sprechen. Also versucht, den Dialog zu suchen. Und da sieht man tatsächlich, wie unterschiedlich doch dieser Wahlkampf von den unterschiedlichen Parteien geführt wurde.
Wie sieht es aus mit dem BSW? Die haben die auch noch mal ordentlich Gas gegeben. Die müssen ja eigentlich auch, ne? Weil sie die 5%-Hürde knacken wollen.
Also für das BSW geht es wirklich um viel. Weil da kannst du ja auch so mit Blick auf die Bundespolitik sagen, naja, weißt du, so in Thüringen haben die in den letzten Tagen Abgeordnete verloren, im Thüringer Landtag aus dem BSE, weil die ausgetreten sind. Ne? Im Bundestag sind sie nicht drin. Also da geht es echt um alles. Und ich war mit Sarah Wagenknecht auch nochmal unterwegs und die steht dann auch höchstpersönlich irgendwo auf dem Marktplatz und hält eine Rede. Bei ihr ist das vorherrschende Thema eigentlich Krieg und Frieden. Was mir aber schon aufgefallen ist, es war jetzt auch nicht so, als hätte die jetzt eine jubelnde Menge vor sich stehen gehabt, sondern die Leute waren eher so ein bisschen abwartend. Ne? Es wurde mal geklatscht, dann wieder nicht. Ne? Es wurde immer viel geklatscht, wenn sie das auf die Kinder übertragen hat. Ne? Wir müssen das Land jetzt sichern für die Kinder, wir brauchen Frieden und so weiter. Da gab es Applaus. Aber jetzt nicht unbedingt an jeder Stelle. Und bei der AfD war es dann nochmal ein gänzlich anderes Bild. Also da hat es ja wirklich so teilweise so Volksfeststimmung.
Okay, das ist ja krass.
Und die Linke, interessanterweise, die hat wiederum, weil du vorhin gefragt hast, die hat sehr wohl auf bundespolitische Gesichter gesetzt. Also die sogenannten Silberlocken waren viel im Einsatz in Sachsen-Anhalt. Und dann hat man da Bartsch, Gysi, Ramelow gesehen. Das hat gezogen. Also das waren tatsächlich bundespolitische Gesichter, die man kennt, die da sehr, sehr präsent waren in Sachsen-Anhalt in den vergangenen Wochen.
Und das fand ich auch bei der AfD dann so spannend. Ne? Da war es nämlich nicht so. Es gab so einen Wahlkampfauftakt, da waren Alice Weidel und Tino Chrupalla dabei. Und es gibt jetzt auch einen Wahlkampfabschluss, da sind die auch wieder dabei. Mhm. Aber ansonsten hatten die sich mehr so ein bisschen zurückgelehnt, weißt du, weil Ulrich Siegmund hat das ja gerissen. Also das war für die fast schon nicht mehr notwendig, weil für die Ulrich Siegmund gerade wirklich so ein Selbstläufer ist, der zieht echt die Massen. Also ich habe auch Ulrich Siegmund beobachtet in Sachsen-Anhalt im Wahlkampf, da stehen tausende Leute und hören dem zu, wenn er eine Rede hält und er macht das kommunikativ auf eine wirklich wahnsinnig gute Art. Mhm. Ja? Also der macht kommunikativ wenig falsch. Wenn es jetzt wirklich nur darum geht, weißt du, wie steht der da, wie spricht der mit den Leuten, der ist auf Augenhöhe, der duzt alles und jeden, der steht auf dem Marktplatz und verteilt seine Handynummer. So, und jetzt stell dir mal vor, Merz stellt sich auf den Marktplatz und verteilt seine Handynummer.
Das gab ja auch Schlangen für Autogramme. Ich glaube, das gab Schlangen kann man bei Merz auch ausschließen gerade.
Ich glaube, so 5 würden schon noch kommen. Also das glaube ich schon. Aber das war dann nochmal ein ganz anderes Bild. Und da hast du auch ganz klar gesehen, naja, ich glaube, also ich weiß es nicht, aber ich glaube, Weidel und Chrupalla haben lieber Urlaub gemacht in der Zeit, weil das war gar nicht notwendig, dass die da nochmal hinkommen.
Also ja, egal auch wie der Wahlabend am Sonntag in Sachsen-Anhalt ausgeht, dieses Ergebnis wird auch in Berlin angeschaut. Und was glaubt ihr, was für Konsequenzen wird es dann am Ende haben für die einzelnen Parteien?
Also ich kann mir vorstellen, dass das für die SPD eigentlich mit die existenziellste Frage ist, vielleicht noch ein bisschen krasser als bei der CDU-CSU. Einfach weil da haben wir ja jetzt schon diese Debatte laufen über Personal, ne? Über Lars Klingbeil, über Bärbel Baas. Und da musst du ja auch im Hinterkopf haben, aus was für einem schlechten Wahlkampfjahr die kommen. Ne? Die hatten hier in Baden-Württemberg 5,5%. Mhm. In Rheinland-Pfalz haben sie die Regierungsverantwortung verloren. Das ist natürlich bitter, das hängt ja alles schon dahinter. Und ich kann mir jetzt vorstellen, wenn die SPD es in Sachsen-Anhalt schaffen sollte, so auf, weißt du, irgendwie 7, 8, 9, 10% vielleicht zu kommen, dann ist nächste Woche Montag erstmal, das kannst du vielleicht noch wegmanagen. Aber wenn sie da drunter liegen, dann glaube ich schon, dass da eine existenzielle Personaldebatte geführt wird, so in die Richtung, können Baas und Klingbeil wirklich Parteichefs und Ministerämter gleichzeitig ausfüllen und ist es jetzt noch das beste Personal, das wir haben in unserer Situation?
Und das ist ja nur die erste von noch 2 weiteren Wahlen, die auch folgen diesen Monat. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Aber wenn wir kurz auf die Union blicken, da ist, also ich glaube, die Auswirkungen werden wir auch in Berlin spüren. Das geht gar nicht anders. Aber was ich tatsächlich interessant fand, vor 2 Wochen, das war das allererste Interview der neuen CDU-Generalsekretärin. Da gab es ja ein kleines Personalkarussell diesen Sommer. Also Franziska Hoppermann hat genau zu der Frage geantwortet, was eben die Auswirkungen auf Berlin und auf die Bundesregierung sein könnten. Und hat da ganz klar die Landtagswahl getrennt von der Bundes-CDU. Und hat auch gesagt, die Bundes-CDU ist die Bundes-CDU und Sachsen-Anhalt ist Sachsen-Anhalt. Und hat auch gesagt, die Menschen können unterscheiden zwischen einer Landtagswahl und dem Bund. Oh. Und das hat mich doch sehr verwundert.
Also weil das doch, sie lehnt sich ganz schön weit raus,
sie
oder?
Lehnt sich sehr weit aus dem Fenster. Und selbst Lars Klingbeil, wir haben ja gerade über die SPD gesprochen, hat in Sachsen-Anhalt bei einigen kleineren Auftritten auch gesagt, ja, ein Grund für die schlechten Umfragewerte sind wir. Hat er selbst gesagt, ist die Unzufriedenheit mit der Bundesregierung. Und dass wir zwar jetzt viel auf den Weg gebracht haben, aber auch viel gestritten haben und vieles zu spät kam. Also da hat man sich sehr wohl einsichtig gezeigt. Und deswegen, also mich hat dieses Interview mit Frau Hoppermann tatsächlich sehr gewundert. Und weil du auch gerade kurz Rheinland-Pfalz erwähnt hattest, ich möchte noch mal dran erinnern, bei der Wahl im März dieses Jahres hat Alexander Schweizer, der damals noch Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz war, von der SPD, auf die Frage, wie man eben diese krachende Niederlage rechtfertigen will, gesagt, die Gründe für diese Niederlage finden sich nicht hier, nicht in Rheinland-Pfalz, sondern in Berlin. Und am Folgetag ist er nicht nach Berlin gereist. Das ist eigentlich Usus so nach so einer Wahl, dass man dann in die Hauptstadt fährt, dass man dann sich zusammen mit, also in dem Fall mit Klingbeil und Baas, vor die Kameras stellt. Man kriegt einen Blumenstrauß überreicht. Das ist üblich so. Er ist nicht nach Berlin geflogen und ist nicht zu diesem Auftritt hin. Also das zeigt, man kann nicht eine Landtagswahl von der Bundespolitik da so trennen.
Das fand ich bei der Union, weil du gerade von Frau Hoppermann gesprochen hast, ich fand das deswegen auch doppelt interessant, weil es hatte sich ja auch Thorsten Frey zu Wort gemeldet. Der war ja die ganze Zeit Kanzleramtschef. Jetzt gab es ja diesen Personalwechsel. Jetzt ist er gerade Fraktionschef bei der CDU-CSU im Bundestag. Und Thorsten Frey hat im Gegensatz dazu sehr klar gesagt, dass die Wahl in Sachsen-Anhalt wird eine Konsequenz haben für die Bundesregierung. Und er hat auch sehr, sehr klar benannt, dass es stehen ja jetzt die Reformen an. Ne? In den nächsten Wochen wird es ja im Bundestag richtig zur Sache gehen, weil diese ganzen großen Rentenreformen, Gesundheitsreformen, jetzt erstmal Haushaltswoche, das steht Pflege. Jetzt alles an. Mhm. Und da hat Thorsten Frey selber gesagt, dafür brauchst du ein starkes Führungspersonal. Und da, vor dem Hintergrund fand ich es dann noch mal
überraschender. Und es war ihr erstes Interview als CDU-Generalsekretärin.
Da denkt man auch immer so, Mensch. So, wir haben keine Glaskugel. Wir können nicht wissen, wie das am Sonntag alles ausgeht. Die AfD ist nach aktuellen Umfragen, wird sie wohl klar vorne liegen. Ob es für die absolute Mehrheit reicht, das wissen wir noch nicht. Aber die Frage ist, wenn die AfD stärkste Kraft wird, aber keine absolute Mehrheit hat, wer ist dann eigentlich am Zug, die Regierung zu bilden?
Das ist eine wahnsinnig gute Frage, weil das ist in der Landesverfassung von Sachsen-Anhalt jetzt nicht so eindeutig vorgegeben. Ne? Also die AfD hat ja schon gesagt, wenn sie nicht stärkste Kraft wird, dann möchte sie die Regierung ja nicht bilden. Ulrich Siegmund, der Spitzenkandidat, hat so sinngemäß vor ein paar Tagen erst gesagt, naja, also er möchte sich nicht verbiegen, die Partei nicht verbiegen, das Programm nicht verbiegen. Dann sollen doch aus seiner Sicht sehr gerne die CDU und die Linke miteinander regieren. Die Regierung wird dann eh nicht halten, sagt Ulrich Siegmund. Und dann gibt es die nächste Wahl in Kürze. Und dann hat die AfD dann halt die 50% oder die 55%. Das heißt, er macht sich da einen schlanken Fuß, lehnt sich zurück und zieht sich gänzlich elegant aus der Verantwortung. Und dann hast du halt die anderen Parteien, die halt zu irgendeinem Kompromiss.
Wobei die Parteispitze das schon anders sieht. Also Chrupalla redet da auch anders. Sondern der sagt zwar auch, er würde sich natürlich die absolute Mehrheit der Sitze wünschen, aber wenn nicht, er wäre gesprächsbereit. Also da wird dann auch, muss man auch untereinander, glaube ich, dann auch
und
noch
macht der
reden.
Druck auf Siegmund, Chrupalla und Weidel?
Das glaube ich nicht.
Also es ist die Frage, guckst du strategisch da gerade drauf? Weil strategisch sagen die dann durchaus, ne, wenn die AfD irgendwann mal im Bund regieren soll, wenn es irgendwann mal Bundeskanzlerin Alice Weidel geben soll, das ist ja das große Ziel, dann sagen die, dann muss Sachsen-Anhalt der erste Dominostein sein. Die sagen immer, der erste Dominostein, der fällt, sodass man mal in einem Bundesland regiert und dann erhoffen die sich, du hast es ja gerade schon gesagt, es sind in diesem Monat noch 2 andere Wahlen, Berlin und Mecklenburg-Vorpommern, aber nächstes Jahr sind noch 5 weitere Landtagswahlen, alle im Westen, unter anderem in Nordrhein-Westfalen, riesengroßes Bundesland. Und die erhoffen sich dann eben diesen Dominoeffekt. Das heißt, strategisch ist das die eine Frage. Personell glaube ich schon, dass die Ulrich Siegmund da keinen großen Druck machen, weil sie halt dabei bleiben. Ne?
Sie kann ja eigentlich nur gewinnen, die AfD.
Ja.
Ne?
Also ja, das ist so die Strategie. Man merkt aber, das habe ich in den vergangenen Tagen bemerkt, bei Sigmund, ich weiß nicht, also ich würde ja sagen, da ist ganz vieles Strategie, so wie man sich eben auch genauso positioniert hat. Wir wollen keine Kompromisse machen, ganz oder gar nicht. Wir oder sonst mit niemandem. Aber jetzt, er hat sich ja gegen Briefwahlen ausgesprochen. Das ist ja auch nichts Neues. Und es gibt da tatsächlich jetzt auch so einen kleinen Vorfall gewesen in alten Pflegeheimen, das was nicht ganz genau in Ordnung war mit der Briefwahl. Also vielleicht ist das auch schon mal was, wo man dann anknüpfen kann am Sonntagabend, wenn es doch nicht zur absoluten Mehrheit reicht, wenn es knapp ist, dass man da sagen kann, Moment, aber da waren doch Stimmen, die, also ich glaube, da wird schon strategisch auch vorgebaut und ansonsten weiß er natürlich auch, dass es Sven Schulze und die Union wahnsinnig schwer haben werden, denn wenn die Grünen, wonach es ja jetzt aussieht, reinkommen, SPD, Grüne und Union allein haben ja auch nicht die absolute Mehrheit.
Ja, wie die Wahl am Sonntag ausgeht, das sehen wir dann tatsächlich am Sonntag und es gibt eine Sonderfolge von Berlin-Code, die könnt ihr dann am Montagvormittag hören oder sehen. Ich danke euch beiden auf jeden Fall fürs Dekodieren, Ilana Spinner und Bianca Schwarz. Schön, dass ihr da wart.
Sehr gerne.
Gerne.
Danke euch auch fürs Zuhören und Zuschauen. Und es gibt tatsächlich noch die Möglichkeit, uns in echt und in live zu sehen am 27.09. in Berlin beim Podcast-Festival House of Podcast. Wir verlosen einmal zwei Tickets. Kommentiert das gerne, wenn ihr die haben wollt, bei YouTube, bei den Apple Podcasts oder bei Spotify. Ihr habt natürlich aber auch die Möglichkeit, ganz normal Karten zu kaufen. Und Berlin-Code geht natürlich nicht ohne einen Podcast-Tipp zu Ende. Wenn ihr nämlich tiefer in die Sachsen-Anhalt-Wahl einsteigen wollt, empfehle ich euch den Podcast Wahlkreis Ost. In der aktuellen Folge geht es zum Beispiel darum, was die Politik aus der Stärke der AfD lernen könnte. Wahlkreis Ost, überall, wo es Podcasts gibt und natürlich bei ARD Sounds. Bis dann.